herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nämlich der dritten Folge zu Trash Talk Patriots. Mein Name ist Fabian Di Florio und ich kann euch eine weitere Premiere verkünden, denn ich habe heute einen Interviewpartner an meiner Seite, den Jan Niklas alias Nickels. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Ja, hallo erstmal alle zusammen. Mein Name ist Jan Niklas, kurz Nickels, das ist mein Spitzname, so nennt mich jeder. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt im schönen Hessen und bin ja Patriots-Fan auch seit mindestens mal 10, 11 Jahren, frühe 2010er Jahre.
Ja, cool. Cool, dass du deine Bereitschaft signalisiert hast. Wir haben einige Themenpunkte heute zu besprechen. Ich würde auch gleich einsteigen, kurzen Überblick geben. Wir werden uns die allgemeinen NFL-News nochmal angucken, was so passiert ist in den letzten Tagen. Und dann hatte ich ja in der zweiten Folge die eine oder Positionsgruppe angesprochen, wo ja die Verträge auslaufen. Und da wollen wir uns natürlich mal anschauen, welche Ziele gibt es denn so in der Free Agency, welche Kandidaten könnten uns da potenziell verstärken. Und zum Schluss, wenn es die Zeit zulässt, wollen wir uns natürlich auch nochmal unseren Coaching-Staff angucken. Beginnen wir mit den allgemeinen NFL-News. Du hast es sicherlich auch mitbekommen, Khalil Mack Trade zu den Chargers für einen zweiten und einen sechsten Runden-Pick. Jetzt zusammen mit Joey Bosa im Pass Rush. Lieber Nickels, da kann man schon mal ein bisschen neidisch werden. Wir haben zwar mit Matt Judon auch eine gute Waffe am Start, aber die beiden, die sprengen jetzt nochmal den Rahmen in der AFC.
Absolut. Ich bin sehr neidisch auf die Chargers, auf den Pass Rush, den die Chargers haben. Khalil Mack und Joey Bosa zusammen, das gibt eine ziemliche Explosion. Aber man muss auch dazu sagen, es ist auch bitter nötig. Wir wissen alle, wie sich die AFC West aufgestellt hat in Sachen Quarterbacks mit Russell Wilson, Patrick Mahomes und auch Derek Carr ist jetzt auch kein so schlechter Quarterback. Ja, in Zeiten, wo
absolut
Russell Wilson und Patrick Mahomes in einer Division spielen, muss man das trotzdem noch mal betonen, meiner Meinung nach.
Absolut, aber wenn du die beiden im Roster hast, da wirst du vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel dieses Golfauto öfter sehen, wo vielleicht der ein oder Quarterback vom Feld gefahren wird, verletzungsbedingt, wollen wir nicht hoffen, aber die beiden sind natürlich eine absolute Bombe. Dann haben wir noch Carson Wentz zu den Commanders, relativ überraschend. Was kannst du dazu sagen? Er wurde ja letztes Jahr getradet. Da wurde ja dieser riesige Vertrag sogar mal weitergeleitet und jetzt an die Commanders. Haben Sie das dicke Paket am Bein?
Der Trade an sich vom Value ist gar nicht so schlecht. Also das, was hin und her geschickt wird. Zwei Third-Rounder ist für einen Quarterback wie Carson Wentz eigentlich in Ordnung, meiner Meinung nach. Das Problem ist, dass die Commanders den kompletten Vertrag übernehmen und das sind, glaube ich, um die 30 Millionen im Jahr. Und das ist Carson Wentz ja nicht wirklich wert, meiner Meinung nach. Und es wirkt so ein bisschen wie so ein Verzweiflungsmove, dass man jetzt nach 2-3 Jahren, seitdem Alex Smith weg ist, einfach einen Quarterback braucht, der auch das Gesicht der Franchise werden kann. Und ob Carson Wentz das wird, keine Ahnung, aber zumindest haben sie da jetzt erstmal Klarheit geschaffen.
Ja, zumindest haben sie einen vielleicht, der die NFL schon ein paar Jahre gesehen hat und vielleicht nicht ganz so schlecht abgeschnitten hat. Bevor du jetzt mit dem Rookie wieder ganz neu anfängst, ist meine Meinung.
Ganz genau.
Dann haben wir noch, wolltest du noch zu dem Themenpunkt was sagen?
Nein, jetzt nicht unbedingt, aber ich sehe es ähnlich. Also man hätte auch den Weg gehen können mit Ryan Fitzpatrick und einen Rookie draften. Aber gut, wenn du jetzt Carson Wentz hast, brauchst du vermutlich keinen Rookie. Die Hoffnung bei den Commanders-Fans wird natürlich sein, dass Carson Wentz fit bleibt.
Absolut.
Das ist ja so ein ganz großes Ding in seiner Karriere, dass er eigentlich immer, ja, oder sehr oft verletzt war.
Absolut. Dann haben wir noch den letzten oder den vorletzten Punkt. Am Freitag kam die News, dass gegen Deshaun Watson kein Anklage erhoben wird. Da gibt es wohl zu wenig Beweise laut des Gerichtes. Ja, ist er vielleicht einer, der jetzt nochmal den Quarterback-Markt so ein bisschen ins Rollieren bringt?
Deshaun Watson ist voll aufs Trade-Karussell aufgestiegen. Und ich glaube, dass die Teams auch alle Schlange stehen werden. Zumindest die Teams, die einen Quarterback brauchen. Weil Deshaun Watson ist vielleicht nicht der einfachste Typ. Das kann ja wohl auch nicht sein, so wie man das jetzt alles gelesen hat. Aber er ist halt trotzdem ein sehr guter Quarterback. Er hat die meisten Passing Yards gehabt in der Saison 2020 und hat dann halt die ganze Saison pausiert. Ich glaube, dass auf jeden Fall Deshaun Watson nächstes Jahr als jetzt oder dieses Jahr, kommende Saison, als Starting Quarterback in der NFL spielt. Und ja, ich frage jetzt dich einfach mal, jetzt drehen wir den Spieß mal um, was du denkst, wo das sein könnte.
Ja, da gibt es natürlich einige Ziele, wo er landen könnte. Ich weiß natürlich nicht, ob die Seattle Seahawks da jetzt den Rebuild einleiten, aber auch die Seahawks stehen aktuell ohne Quarterback da. Das ist so eine Position, die da noch vakant ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch genug Trade-Value haben sie jetzt mit den Picks her, da vielleicht auch relativ schnell den Rebuild einzuleiten.
Seahawks kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich meine, sie haben jetzt Russell Wilson abgegeben und Bobby Wagner entlassen. Das sind jetzt erstmal nur zwei Namen. Es sind zwei sehr prominente Namen und auch die Gesichter der Franchise. Aber wenn du jetzt einen Deshaun Watson dazu bekommen kannst, hast du trotzdem Watson, DK Metcalf, Tyler Lockett. Du hast auf Running Back theoretisch einen Rashad Penny, der zum Ende der Saison sehr überzeugt hat.
Ja, absolut.
Und du hast Noah Fant auf Tight End dazu bekommen. Jetzt hast du endlich mal ein Tight End auch. Und
deswegen sage ich ja, du kannst eigentlich relativ schnell wieder den Rebuild einleiten. Also du kannst relativ schnell wieder zu einer schlagfertigen Truppe dich traden. Deswegen finde ich gar nicht schlecht. Und was sagst du denn zu Amari Cooper? Für einen 5. Runden-Pick und 2 6. Runden-Picks wurden getauscht. Ab zu den Browns mit einem riesigen Vertrag. Kurz vielleicht 1, 2 Sätze zu ihm.
Ja, der Trade an sich war günstig. Aber wie du gerade sagtest, der komplette Vertrag geht auch nach Cleveland. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ist Cleveland jetzt 5 Millionen Dollar über dem Cap. Und das für einen Wide Receiver ist jetzt ja vielleicht ein bisschen viel. Rashad Higgins will bezahlt werden.
Ja, stimmt. Sein Vertrag läuft auch aus, richtig, ja.
Ganz genau. Jarvis Landry ist auch noch am Start. Und klar, der Neid in Jarvis Landry wird auch aufkommen wahrscheinlich.
Gut, kommen wir zu den Patriots News, unsere Kernkompetenz. Ich würde mir ganz gerne mal die Wide Receiver Gruppe angucken. Wer könnte da ins Auge gefasst werden? Und ich würde einfach mal mit der Tür ins Haus fallen quasi. Und ich würde mir wünschen, Brandon Cooks von den Houston Texans. Warum komme ich auf ihn? Er war schon mal bei uns, Teil unseres Rosters, und er hat mit einem Rookie-Quarterback in Houston 2021 über 1.000 Yards gefangen, 6 Reception-Touchdowns, und für mich ist er eine absolute Waffe. Wie siehst du ihn?
Absolut. Volle Zustimmung. Brandon Cooks ist für mich Option 1, wenn ich jetzt GM wäre und ich müsste Mac Jones eine Nummer 1-Waffe geben. Brandon Cooks kennt die Patriots, er kennt den Patriots-Way, er kennt Bill Belichick. Schade, dass Josh McDaniels weg ist, aber ja, Brandon Cooks schafft es sogar, und ich will jetzt nicht despektierlich sein, mit Tyrod Taylor und Davis Mills eine 1.000-Yard-Saison zu spielen. Also der Kerl ist wirklich Wahnsinn.
Du hattest eigentlich, wenn du The Zone geguckt hast, ich gucke oft das Red Zone, du hattest ihn immer dabei, wie er da in Big Plays gelandet ist, absolut feiner Kerl. Ich könnte mir vorstellen, dass er zu uns kommt. Man müsste natürlich, man darf nicht vergessen, sein Base-Salary ist auch um die 10 Millionen, 12 Millionen. Da müsste man schon vielleicht etwas freimachen in unserem Roster. Aber für mich absolute Waffe. Hast du noch jemanden im Petto?
Ich hätte noch einen anderen Kandidaten, den man auch traden müsste. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen auch öfters Gerüchte darüber gelesen, dass Bill Belichick wohl an ihm interessiert wäre. Die Rede ist von Robbie Anderson, ehemals Jets. Division-Konkurrent, da hat man den oft genug gesehen, mittlerweile bei den Carolina Panthers. Ich habe allerdings das Problem, dass er einen Cap-Hit von 16,8 Millionen hat und man den Trade auch noch bezahlen müsste. Meiner Meinung nach ist Robbie Anderson kein Nummer 1 Receiver und dementsprechend auch dann dafür zu teuer.
Ja, absolut. Also wenn du jetzt so um die 10 Millionen für ihn veranschlagen müsstest, dann ist es vielleicht, ja, für ihn ist es das Geld nicht wert. Wenn du so viel Geld in die Hand nimmst, dann muss es eine Bombe sein, dann muss es eine Nummer 1 Receiver sein in meinen Augen. Und von daher würde sich das aus meiner Sicht nicht lohnen, weil du ja auch noch Trade Value nach Carolina schicken müsstest.
Ganz genau.
Wie siehst du beispielsweise von den Pittsburgh Steelers Juju Smith-Schuster?
Ja, Juju hat den Vorteil den anderen beiden gegenüber, dass er ein Free Agent ist. Also er kann unterschreiben, wo er will, und er kann sich auch das Gehalt neu aushandeln. Sein Problem ist natürlich, er kommt jetzt von einer Verletzung. Er kommt aus einem Jahr, wo er ja 5 Spiele gespielt hat. Er hatte einen Touchdown, den aber als Running Back quasi, also ein Rushing Touchdown. Und ja, aber Juju Smith-Schuster wäre ein Wide Receiver, dem ich zutrauen würde, Nummer 1 zu sein. Also wenn er seine ganze Kompetenz aufs Spielfeld legt und nicht auf TikTok, dann sehe ich in Juju definitiv sehr viel Potenzial. Und ja, fürs passende Taschengeld würde ich ihn auch absolut nehmen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also sein Ceiling, sein Talent ist zweifelsohne ist ein super Wide Receiver. Was ich aber glaube, ist, dass wir in unserem Roster bei der Wide Receiver-Position Beständigkeit brauchen. Und du hast ein Stück weit ein Risiko, wenn du ihn jetzt unter Vertrag nimmst, weil du weißt nicht, performt er zu 100% oder nicht. Wir sehen es ja an Nelson Agholor, dass er nicht das abruft, wofür er bezahlt wird. Er hat einen riesigen Vertrag bei uns. Und da sehe ich so ein Stück weit nochmal einen weiteren Wide Receiver, wo wir ja, ein gewisses Risiko eingehen. Wie siehst du das?
Halt immer die Frage, wie viel Geld man bezahlt. Wenn man jetzt natürlich einem Nelson Aguilar 15 Millionen Euro im Jahr gibt, dann ist das Risiko sehr hoch, dass er sich zum Bust entwickelt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das im zweiten Jahr jetzt bei Aguilar anders sein wird. Ich würde Juju schon mehr zutrauen als Aguilar.
Ja, ich hätte noch eine andere Variante für dich, und zwar DJ Chark von den Jaguars. Seine 4 Jahre sind rum, also sein Rookie-Vertrag läuft aus. Er ist quasi jetzt im neuen Jahr vertragslos. Schauen wir uns mal seine Statistiken an. 2021 war nicht sein stärkstes Jahr. 2 Reception-Touchdowns, nur 154 Yards, allerdings auch nur 4 Spiele gespielt. Das sah in den letzten Jahren anders aus. 2019 8 Touchdowns, 2020 5 Touchdowns, immer so um die 700, 800 Yards. Hatte jetzt eine schwache Saison, aber könnte vielleicht auch der sein, wo wir hätten nicht so viel Geld bezahlen müssten, aber vielleicht trotzdem jemanden hätten, der ja ein gewisses Talent noch mit reinbringt ins Wide Receiver Corps. Wie siehst du das?
Stimme ich dir absolut zu. Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist eine Geldfrage, weil in den ersten Jahren bei den Jaguars hat er ja zweifelsohne in einem schwächeren Team, sage ich jetzt einfach mal, trotzdem performt. Und durch das schlechte Jahr könnte er jetzt natürlich auch dann weniger Geld verlangen und oder zumindest weniger Geld wert sein. Und ja, wenn die Gehaltsvorstellungen passen, von der Leistung her würde ich ihn ja durchaus begrüßen. DJ Chark würde mich auf jeden Fall mehr überzeugen als Marquez Valdes-Scantling. Den Namen habe ich jetzt auch sehr oft gelesen. Ich habe bei ihm aber dieses Gefühl, dass er dieser typische Green Bay Packers Wide Receiver ist, der in einem Spiel gar nichts zeigt und dann von Aaron Rodgers angeworfen wird, in einem Spiel 2 60-Yard-Touchdowns macht, aber
Ja.
sonst halt untertaucht. Wäre natürlich gut, ne? Aber es passiert nicht in jedem Spiel. Und ja, für mich wird er wahrscheinlich ein Receiver sein, der im Endeffekt wahrscheinlich bleibt in Green Bay. Kann ich mir gut vorstellen, weil es passt nicht
Kann
so sehr mit
ich mir
der.
auch vorstellen, dass man jetzt nicht so unnötigerweise da viel rotieren wird. Vor allen Dingen, du hast es absolut passend gesagt. Wahrscheinlich kannst du Aaron Rodgers jeden Wide Receiver hinstellen und der wird irgendwie 3, 4, 5 Touchdowns im Jahr fangen. Und von daher würde ich eher Valdes-Scantling auch einen Daumen nach unten geben. Was würdest du aber von Cordarrelle Patterson zum Beispiel halten? Er selber hatte ja oder war eigentlich der Überraschungsspieler aus dem letzten Jahr, gemeinsam mit Debo Samuel so ein Stück weit, ist auch ein Kick-Returner, also ein Returner in Special Teams. Das heißt, dadurch, dass uns Gunnar Olszewski ja wahrscheinlich verlassen wird, ist Cordarrelle Patterson auch ein potenzieller Kandidat, beim Returner einzusteigen und natürlich unser Wide Receiver Schrägstrich Running Back Korb nochmal mehr Optionen in einem Offensive-Spiel zu geben. Was sagst du zu ihm?
Cordarrelle Patterson wäre einfach ein Signing, was auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach perfekt war. Er ist ein Wide Receiver, er ist Running Back. Bei Running Back könnte es sein, dass uns sowohl Brandon Bolden als auch James White wegfallen. Beides Running Backs, die auch sehr gut im Passing Game eingesetzt werden. Das sind beide Free Agents. Dann kommt dazu, dass Gunnar Olszewskis Vertrag ausläuft, quasi unser Punt-Returner und Kick-Returner. Das kann er auch spielen. Und die Frage ist natürlich wieder, es geht wieder nur ums Geld, so wie so oft. Wird er ja für einen etwas kleineren Vertrag oder einen mittleren Vertrag spielen oder wird er jetzt nach seinem zweiten Frühling, den er jetzt gerade erlebt hat in Atlanta,
Ja,
wird er
absolut.
noch mehr Geld verlangen? Und da ist die Frage, ob man dann einen wie Patterson holt oder ob man dann doch ein Regal tiefer greift und vielleicht Byron Pringle holt, der bei den Chiefs Free Agent wird. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass die Chiefs den halten wollen. Ist da auch der Kick-Returner und ja, macht seine Sache auch da sehr gut.
Absolut, er hat 49% seiner aller Snaps hat er gespielt, also alle 17 Spiele war er auf dem Feld. Er selber etwas über 500 Yards gefangen, 5 Reception-Touchdowns und dazu noch optional oder multiple einsetzbar als Return-Specialist. Wäre natürlich eine super Alternative zu Cordarrelle Patterson, weil ich glaube, dass Patterson doch nochmal sich für den großen Vertrag entscheidet und ja, möglichst viel Geld verdienen möchte.
Wobei mein Favorit ist Gunnar Olszewski, ganz klar.
Absolut, absolut. Da bin ich auch mal ein Fan davon. Leute, die sich schon in unserem Team bewiesen haben, die können gerne bei uns bleiben. Wobei man ja auch sagen muss, bei den anderen Spielern ist es natürlich tatsächlich so, dass sie auch als Wide Receiver fungieren. Und das hast du halt als bei Gunnar Olszewski halt nicht. Er ist halt wirklich ein reiner Returner. Hat natürlich den Vorteil, dass du ihm viel, viel weniger Geld bezahlen musst. Bleibt eine spannende Frage, die zu klären ist auf jeden Fall für Bill Belichick und die New England Patriots. Aber ich denke, da werden wir eine Lösung finden.
Richtig.
Okay, damit haben wir ja einige Ziele für die Wide Receiver benannt. Ein weiterer Positionsneed unserer Franchise ist natürlich auch die Cornerback-Position. Und da habe ich erst letztens einen guten Beitrag gelesen von Charvarius Ward von den Kansas City Chiefs. Er wird Free Agent. Was hältst du von ihm?
Also ich vergleiche jetzt mal mit dem, was wir aktuell da haben. Und ich glaube nicht, dass das Ward besser sein wird als Jonathan Jones und Jalen Mills. Von daher wäre ich jetzt nicht so der Fan von dieser Personalie.
Ja, sehe ich ähnlich. Er ist ja Free Agent, er hat 3,5 Millionen verdient. Man müsste also wahrscheinlich auch so um die 5 Millionen für ihn hinblättern. Dadurch, dass er vielleicht nicht Starter wird und wir haben ja auch noch ein paar Draftpicks, wo wir uns verstärken können. Aber es fehlt die klare Nummer 1 und da würde ich nochmal jemand anderes mit reinschmeißen und zwar Stephon Gilmore von den Carolina Panthers. Viele werden ihn natürlich kennen, Defensive Player of the Year geworden bei uns. Hat natürlich einen Cap-Space von 13 Millionen Dollar. Bleibt fraglich, ob er es wert ist, ihm 10 Millionen plus zu bezahlen, wobei er ja auch noch mit Wadenverletzungen immer wieder zu tun hatte. Also man weiß nicht, ist er wirklich fit genug für uns. Wie siehst du ihn?
Ich stimme dir voll zu, wenn du sagst, du weißt nicht, wie fit er ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich ihn nicht holen würde. Zudem kommt, dass es wahrscheinlich nicht so die beste Trennung war. Er wurde einfach, ja, mehr oder weniger vom Hof gejagt, wurde für kleines Draftkapital weggetradet. Ich glaube, er möchte auch gar nicht zurück zu den Patriots. Er wurde Defensive Player of the Year. Er hat alles erreicht in New England. Ich wüsste auch nicht, warum er jetzt nochmal zurückkommen sollte. Ganz ähnlich sehe ich das übrigens auch bei Malcolm Butler. Den Namen habe ich jetzt auch ganz oft gelesen. Zum einen kommt er aus einem Jahr, wo er gar nicht gespielt hat. Er ist ja eigentlich schon zurückgetreten gewesen. Und es gab böses Blut zwischen ihm und Bill Belichick. Er hatte Super Bowl gegen die Eagles damals nicht gespielt. Wäre jetzt auch so ein Name für mich, wo ich sofort sagen würde, ja, ich mag familiäre Gesichter. Können auch gerne da nochmal Jason McCourty ansprechen gleich. Aber bei beiden, sowohl Gilmore und
Malcolm Butler.
Malcolm Butler. Bei beiden, sowohl Stephon Gilmore und Malcolm Butler, sehe ich eigentlich keine Zukunft in New England.
Ja, ja. Ich hätte noch eine gute Alternative, bevor du noch, glaube ich, zwei Namen auf dem Zettel hast. Levi Wallace von den Buffalo Bills hat eine relativ solide Saison gespielt. 17 Spiele, 58 Tackles, ein Tackle for Loss und zwei Interceptions. Klar, er ist keine klare Nummer 1, aber ich denke, jemand von Alabama College, der uns vielleicht auch verstärken könnte. Wie siehst du es?
Genau das, was du gerade gesagt hast. Er ist vom Alabama College und ich glaube, alleine deshalb schon könnte er eine Verstärkung sein. Bill Belichick liebt Alabama-Spieler. Wir würden zudem noch die Bills schwächen. Ja, auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Okay, welche beiden hast du noch im Zettel?
Zum einen Jason McCourty, habe ich gerade schon angesprochen. Jason McCourty ist jetzt auch nicht mehr so der Superstar, aber es wäre halt, ja, irgendwie wieder so was Romantisches. Er würde nochmal zurückkommen zu den Patriots. Ich denke immer an das eine Play im Super Bowl gegen die Rams, wo er Brandon Cooks kaltgestellt hat. Würde ich sofort nehmen. Und wen ich auch noch habe, ist Carlton Davis von Tampa Bay Buccaneers. Rookie-Vertrag läuft aus. Wäre auch eine Überlegung wert.
Absolut, bei Jason McCourty habe ich auch immer dieses Play gegen Brandon Cooks in Erinnerung am Goalpost, wo er wirklich frei stand und im letzten Augenblick, er hatte schon die Hände geöffnet und dann wurde der Ball noch aus der Hand geschlagen quasi. Ja, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe, den Linebackern. Da haben wir ja auch absoluten Bedarf. Unsere Linebacker sind ein bisschen ins Alter gekommen. Kyle Van Noy wurde jetzt schon released. Ich habe hier vier Namen auf dem Zettel: Olokun, Singleton, Reddick und Hicks. Ich würde dich bitten, einfach mal die ersten beiden Namen nochmal zu analysieren. Wären das Spieler für uns, mein Lieber?
Zumindest für mein Fantasy-Football-Team waren sowohl Olokun als auch Singleton perfekte Spieler, weil beides sind Tackle-Maschinen. Olokun hatte 102 Solo-Tackles, 90 Assistant-Tackles, hatte 4 Interceptions, nein, 3, Entschuldigung. Und wäre eine absolute Maschine als Linebacker, genauso wie Singleton, der auch über 120, 130 sogar, 130 Tackles hatte. Ja.
Ja, absolut. Bei meinen beiden Namen ist das nicht anders. Fangen wir mal mit Haason Reddick an, 11-6. Da ist er so ein bisschen bekannt geworden in dieser Saison. Hat aber auch 68 Tackles kombiniert, 12, ganze 12 Tackles for Loss, 18 Quarterback-Hits. Also wirklich eine absolute Bombensaison gespielt. Ähnlich sieht es auch bei Jordan Hicks aus. Er hat sogar 116 kombinierte Tackles, 7 Tackles for Loss. Und 4-6. Jetzt ist die Frage natürlich, wen können wir von diesen vier Spielern bezahlen?
Also ich würde alle nehmen, ganz einfach. Allerdings ist das natürlich unlogisch und meine Wahl würde auf Olukun fallen. Einfach weil er im Run Game ja der Beste ist von den vier. Und es liegt bei uns ja eher auch in der Laufverteidigung und nicht in der Passverteidigung. Und von daher Olukun ganz klar für mich die Nummer eins. Die Frage ist, wird er bezahlbar sein? Und ich glaube tatsächlich, wir müssen dieses Jahr in der Offseason mehr Geld für einen Linebacker ausgeben als für einen Cornerback.
Ja, sehe ich ähnlich. Gerade weil du ja auch sagtest, dass wir, oder gerade vor dem Umstand, dass Dante Hightower uns vielleicht verlassen wird und Kai Van Noy uns verlassen wird, zwei Spieler gegen den Lauf. Ja, da sehe ich deine Meinung zu Olukun ganz genauso. Ja, wir wollten jetzt eigentlich noch den Coaching-Staff besprechen. Das werden wir gleich in einer weiteren Folge machen, also quasi Part 2, da uns ein Stück weit die Zeit ausgeht. Aber ihr könnt euch gleich nochmal zu neuen Content für den Coaching-Staff freuen. Bis gleich.